Werbung.
Es gibt eine Dating-App für Menschen, die wirklich daten wollen. Und die heißt Hinge. Hinge wie das Scharnier auf Englisch. Das Element, das es braucht, damit zwei Dinge zusammenkommen können. Schön, oder? Hinge ist die Dating-App, die entwickelt ist, um gelöscht zu werden. Denn die Profile bei Hinge bieten mehr als ein paar Bilder und Infos zur Körpergröße. Auf Hinge gibst du an, mit welcher Absicht du datest, sodass keine Missverständnisse entstehen. Und das Coolste ist, Hinge hat Prompts, also Fragen, deren Antwort direkt darauf schließen lassen, ob ihr die gleichen Interessen, aber vor allem den gleichen Humor teilt. Und Hinge möchte Dating wirklich für alle zu einem schönen Erlebnis machen, weshalb Hinge zusammen mit der LGBT-Organisation GLAAD Prompts für die LGBTQ+-Community entwickelt hat. So findest du schnell deine Community und siehst, mit wem du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst du beschreiben, was Gender Euphoria für dich bedeutet oder wo deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinge bringt dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt Hinge aus, nutzt die Prompts. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes.
Werbung.
Ich bin sicherlich nicht die Einzige, die immer denkt, zu viele Bücher, zu wenig Zeit. Im Frühjahr sind schon wieder so tolle Titel erschienen, aber ich bin zu viel unterwegs, dass ich sie alle lesen kann, weshalb ich BookBeat so liebe. Denn mit BookBeat kannst du dir Bücher einfach anhören. Du hast Zugang zu über 900.000 Büchern und die kannst du ganz einfach streamen. Ich habe gerade das Buch Weiße Wolken von Jan Desek zu Ende gehört. Und das ist richtig, richtig schön, kann ich sehr empfehlen. Und als nächstes steht Isa von Merian Mann an, da freue ich mich auch sehr drauf. Vielleicht mache nur ich das, aber ich lese und höre Bücher auch gerne gleichzeitig, sodass ich auch mal aufblicken kann und nicht danach 100 Jahre die Zeile wiederfinden muss. Und mit BookBeat geht das nämlich super, weil man die Abspielgeschwindigkeit anpassen kann. Und die erhöhe ich einfach, wenn ich lese und dann, wenn ich rausgehe und einen Spaziergang mache, dann mache ich sie wieder langsamer. BookBeat gibt es für Studierende schon ab 4,99 im Monat, was ich ziemlich cool finde. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt den Hookup für euch, denn mit uns kannst du BookBeat mit dem Promocode FEUER 2 Monate kostenlos testen. Alles, was ihr machen müsst, ist auf www.bookbeat.de/feuer zu gehen und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch, wie immer, in den Shownotes.
Hallo, hier ist Alice, eine Hälfte von Feuer und Brot. Die andere Hälfte, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr Maxi auf Instagram folgt oder wenn ihr regelmäßig unsere Folgen hört, dann könnt ihr es euch auch erschließen, ist Mutter geworden vor kurzem. Und deshalb hat sie natürlich jetzt erstmal keine Zeit. Aber wir wollten trotzdem keine Pause machen, weil wir auch noch eine Folge im Petto haben. Und die passt, finde ich, perfekt zum Sommer, weil sie nämlich im letzten Sommer auf einem Festival aufgenommen wurde. In Lüneburg auf dem Lunatic Festival. Wir haben nämlich im letzten Jahr öfter ein Live-Programm gespielt. Da ging es um Traumfrauen im Film. Es war quasi unser Gegenstück zu unserem letzten Live-Programm über Nerds und Nice Guys. Wir haben aber dieses Live-Programm noch nicht in unseren Feed gepackt und wir dachten, das ist doch jetzt mal die perfekte Gelegenheit, um das zu machen, damit ihr Maxis Stimme noch einmal hören könnt und damit alle, die uns nicht live gesehen haben, auch in diesen Genuss kommen, unsere Gedanken zu Traumfrauen im Film zu hören. Dadurch, dass es eine Live-Veranstaltung ist, hatten wir auch eine kleine Slideshow dabei. Das heißt, manchmal beziehen wir uns auf Fotos, die das Publikum sieht, die wir aber auch beschreiben. Also nicht wundern. Ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Hören und genießt diese Sommerfolge und den Sommer generell. Hier sind Maxi und ich live in Lüneburg vom Lunatic Festival.
Wir freuen uns sehr, 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 hier zu sein, zu unserem Live-Podcast.
Yes, für diejenigen, wow, die Stimme ist so gut.
Danke. Also willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Re-Ruin Movies. Aber wir sitzen zusammen in diesem Boot. Also es geht auch nicht darum, dass wenn wir das jetzt machen, dass man die Filme nicht mehr gucken darf oder dass irgendwelche Verbote ausgesprochen werden möchten. Aber es ist doch cool, sich darüber bewusst zu sein und das vielleicht auch dann mit anderen Leuten zu diskutieren, zu teilen und das vielleicht auch aufzubrechen, wenn man irgendwie selber die Chance hat, mitzugestalten. Wir haben vor 2 Jahren eine Folge gemacht über männliche Charaktertropes in Filmen, die hieß Nice Guys and Nerds, gar nicht mal so nett. Diese Folge kann man sich noch anhören, die gibt es in allen Podcast-Apps, die ist schon rausgekommen und heute seid ihr sozusagen live dabei, wo wir das Gegenstück dazu machen.
Richtig, ja, in diesen ganzen Nice Guy Romanzen, die wir damals besprochen haben, gibt es natürlich auch immer ein Love Interest. Und ja, weil wir in einer sehr heteronormativen Welt leben, sind das Frauen meistens. Mhm. Und deshalb gucken wir uns heute die Traumfrau im Film an. Das ist, wir stellen euch unterschiedliche Tropes vor und gucken mal, erzählen euch, wie das uns geprägt hat, wie das heute die Welt vielleicht noch prägt. Vielleicht ja, vielleicht findet ihr es interessant. Ah, ihr seid alle, ich würde sagen, wir sind so, Durchschnittsalter ist so ein bisschen jünger als wir. Wir reden über Filme, mal gucken, ob ihr die kennt oder nicht. Weil vielleicht.
Ihr habt auf jeden Fall die Chance, auch ein bisschen zu raten, aber es kommt ja alles zurück. Wenn ich meine kleinen Geschwister angucke, die haben das alles
wieder auf dem Schirm. Die wissen das alles noch, ne?
Ja. Werden wir sehen.
Vor allen Dingen, weil jetzt alles so Y2K-inspired ist.
Ja,
vielleicht
Icons. It's all Icons. Dann sagen wir noch mal kurz, was diese Traumfrauen im Film schon mal so allgemein gemeinsam haben.
Ja, also, was uns aufgefallen ist, die Traumfrau im Film ist meistens, egal wie alt der Gegenpart ist, wie alt der Mann ist, ist die Frau auf jeden Fall jung. Also sie ist meistens in ihren 20ern. Das ist egal, ob der Protagonist, der Held der Geschichte 50 ist oder auch 20. Ist eigentlich egal, das Alter ändert sich minimal. Die Traumfrau bleibt
wie auf Dating-Apps.
Einfach jung. Es ist einfach, genau, wir hatten mal auch so eine Statistik. Ja. Für eine andere Folge haben wir das mal rausgesucht, für die Ageism-Folge. Dass man tatsächlich nachgucken kann, dass das, sage ich mal, beliebteste Alter bei Dating-Apps, ich glaube, es war eine Statistik von OkCupid,
ja,
dass Männer, egal, hetero-Männer, immer weiter angeben, dass sie Frauen zwischen
20 und 30 daten
wollen. Ja, so um die 25 daten wollen. Das ändert sich bis ins hohe Alter nicht. Und bei Frauen passt sich das Alter an.
Die sagen dann immer,
also die suchen nach Gleichaltrigen.
Bisschen jünger, bisschen älter und es passt sich so an, aber das Traumfrauenalter bleibt gleich.
Genau, da sieht man schon, dass es da vielleicht eine Parallele gibt,
genau,
zu dem, was man im Film sieht und zu dem, wie sich Leute auch im echten Leben verhalten.
It's so dreamy, genau. Und die haben alle gemeinsam, dass sie so ein bisschen in der Erzählung Einzelgängerinnen sind vielleicht. Sie sind natürlich meistens weiß. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das mittlerweile sich so ein bisschen verändert. Aber in unseren Beispielen auf jeden Fall sind sie alle weiß.
Genau, sie sind weiß, sie sind hetero, sie sind cis. Und sie sind schlank.
Schlank und normschön, würde ich sagen.
Also vor allen Dingen in den älteren Filmen ist die Traumfrau auf jeden Fall meistens weiß.
Ja, ja, ja.
Aber auch alle. Also es ist alles meistens so weiß.
Ja, und genau, das war so ein bisschen das Allgemeine. Und jetzt fangen wir sozusagen mit unserem ersten Trope an. Ich hoffe, ich habe nichts in der Slideshow heimlich verändert, als ich schlafgewandelt habe. Unser erster Trope ist The Manic Pixie Dream Girl. Haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört. Es ist eigentlich ein Trope, der ziemlich popkulturell bekannt ist, wo wir aber auch das Gefühl haben, dass der sich so ein bisschen verwässert hat. Also irgendwann hieß es dann so, jedes quirky Girl mit bunt gefärbten Haaren ist ein Manic Pixie Dream Girl. So einfach ist es aber nicht. Manic Pixie Dream Girl ist schon ein Trope, den man allgemein eher im Indie-Film findet, wo es eben ein tatsächlich so ein bisschen quirky, einzelgängerisches Girl gibt als Love Interest, was auf unseren Helden, den männlichen Protagonisten trifft, der sich meistens in einer Krise befindet.
Genau, also der, ja, das hast du eigentlich schon gut beschrieben. Das, was diesen Trope ausmacht, ist, dass die Begegnung meistens so ist, dass der Mann ist irgendwie, irgendwas ist passiert, er ist in einer persönlichen Krise und trifft fast so ein bisschen widerwillig auf diese Frau, die aber aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund sehr bereit ist, sehr hohes Interesse zeigt an ihm und sagt, ich möchte mit dir abhängen, ich möchte dir helfen, ich bin für dich da.
Ich habe Zeit,
Let's
ich habe Bock.
On an adventure.
Ich bin da, ich mache es.
Ich habe Zeit. Und der Mann ist quasi in der Position, erstmal hat er nicht so Lust und dann lässt er sich anstecken von dieser unglaublich lebensbejahenden,
fröhlichen Quirkiness.
Genau, die irgendwie so einen ganz anderen Blick auf die Welt hat und so wahnsinnig liebend und hilfsbereit ist, dass sie dann irgendwie eigentlich seine Krise löst. Das
genau.
ist nämlich sie Problem solved, weil der Typ ist am Ende in love.
Sie hat aber auch keine eigene richtige Motivation, sie hat keine eigene Agenda in diesem Film, sondern sie ist halt nur dafür da, um ihm sozusagen über diesen Arc hinweg zu helfen. Dabei ist sie so ganz süß, extrovertiert, quatscht ihn an, ist auch hartnäckig und hat vielleicht auch noch so ein paar ungewöhnliche, originelle Hobbys, die aber in dem Film auch nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommen, weil wir wollen jetzt auch nicht ablenken von der Charakterentwicklung. Naja, und
hört gerne, genau. Also sie hat einen ganz eigenen Musikgeschmack oft. In irgendwas kennt sie sich super aus. Mhm. Man sieht oft Szenen in Plattenläden oder in so Ausstellungen oder so. Da lässt sich das Manic Pixie Dream Girl, findet sich oft wieder. Jetzt Frage an euch.
Ihr seid gefragt.
Ihr könnt gerne reinrufen. Habt ihr eine Idee, von welchem Film wir sprechen?
Ihr könnt einfach reinschreien.
500 Days of Summer.
Du hast gute Ohren. Ich habe es nicht gehört. Ja. Silver Linings Playbook. Mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper.
Ja.
I know what you're talking about. Mhm. Ja, sehr gut. Gibt's noch was?
Scott Pilgrim. Meinst du Garden State? Garden State?
Genau. Aber das ist sehr lustig, diese Kombination aus Elizabethtown und Garden State.
Richtig, you are onto something.
Ich denke, ja.
Okay, das sind schon mal danke für eure Vorschläge.
Vielen Dank.
Das ist schon mal gut.
Wir lösen auf. Es war fast alles dabei. Also ihr wart super. Wir haben hier Silver Linings Playbook, Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. Wir haben Garden State mit Zach Braff und Natalie Imbruglia, wollte ich schon sagen. Nee, die hat Thorn gesungen. Nee, wie heißt sie denn? Portman.
Ja, Natalie.
Und hier haben wir Cute Orlando Bloom, Alice.
Was?
Fandst du das früher
mein Crush mit 14.
Ja, und dann haben wir auf ihr so ein Scrapbook, was man hat, haben wir ihn so draufgeklebt und dann so mit so.
Es wird gleich noch peinlich.
Ja,
genug
okay,
für mich.
Stimmt.
Du musst das jetzt hier nicht noch ausbreiten.
Also, und mit Kirsten Dunst war der zusammen in dem Film. Elizabethtown. Und auf die treffen ziemlich genau dieses Manic Pixie Dream Girl Trope zu.
Genau. Also weil auch zum Beispiel Manic Pixie Dream Girl, dieser Name, den haben wir uns nicht ausgedacht. Der kommt tatsächlich von einem Kritiker, wie heißt er nochmal?
Nathan Raven.
Danke, Nathan Raven. Der hat nämlich mal so ein Buch geschrieben, das hieß My Year in Flops. Und dann hat er über Filme geschrieben, die er nicht so gut fand. Und darunter fiel auch Elizabethtown. Und Elizabethtown ist ein Film mit Orlando Bloom und Kirsten Dunst, wo es genau darum geht, dass Orlando Bloom denkt, er ist gerade am Peak seines Erfolges, hat dann aber irgendwas in seinem Unternehmen geht schief, da hat er eine Krise, dann stirbt auch noch jemand, sein Vater stirbt.
Der sitzt deswegen
genau.
im Flugzeug.
Und deshalb fliegt er nach Hause in sein etwas ödes Town, irgendwo in den USA. Das passiert nämlich auch oft. Der Protagonist, der das Manic Pixie Dream Girl trifft, muss irgendwie nach Hause.
Das ist wieder bei Silver Linings Playbook nämlich auch so. Da muss genau. Bradley Cooper auch wieder bei seinen Eltern oder bei seiner Familie, weil er halt so depressed ist.
Ja. Und dann trifft er die Flugbegleiterin, gespielt von Kirsten Dunst, in einem Flugzeug, wo er alleine sitzt. Und deshalb hat sie auch sehr realistisch. Dann hat sie auch genug Zeit, sich neben ihn zu setzen und ihm einfach mal, und dann kann einfach mal die ganzen Probleme von ihm anzuhören. Also Orlando Bloom geht aus diesem Flugzeug raus, aber sie denkt, okay, es ist jetzt meine Aufgabe, diesen Menschen zu helfen. Und was sie macht ist, sie telefoniert die ganze Nacht mit ihm.
Nächte.
Dann macht sie noch am Ende Landkarte gemacht. Also sie schickt ihn quasi auf eine Reise. Sie sagt, hier, ich habe dir eine Landkarte von den USA gemacht. Ich habe dir eine CD aufgenommen mit einem Soundtrack und unterschiedlichen Dingen, die du machen sollst, wenn du an diese und diese Orte kommst, um über deinen Vater hinwegzukommen. Hier und hier soll's, also leitet ihn extrem an. Wer hat Zeit dafür? Das sind auch vor allen Dingen Dinge, die sie innerhalb von so 2 Wochen wahrscheinlich machen muss. Und dann sagt sie, ja, und dann am Ende dieser Reise wirst du den Tod deines Vaters verarbeitet haben, dann werde ich auf dich warten auf diesem Marktplatz. Ich werde eine rote Mütze anhaben. Du kannst dich dafür entscheiden, nicht mit mir zusammen zu sein danach, aber wenn du willst, bin ich halt da.
Aber mach, wie du denkst. Mach dir keinen Stress.
Weil das ist nämlich auch ganz wichtig. Traumfrauen machen keinen Stress.
Das ist so wichtig. Das hat mich leider so geprägt, to be honest. Es ist einfach so, ich dachte so, das Wichtigste ist, nicht zu nerven.
Nicht zu nerven, ja. Das ist quasi die Prämisse und Orlando Bloom ist danach natürlich hellauf begeistert und die fallen sich in die Arme. Sorry, dass ich den Film jetzt gespoilert habe, aber ihr müsst euch den auch nicht unbedingt angucken, würde ich sagen. Und am Ende des Films hat man nicht wirklich viel über Kirsten Dunsts Charakter erfahren.
Genau. Was wichtig ist in dieser ganzen Geschichte, ist natürlich so, kleiner Disclaimer, wir wollen nicht die Eigenschaften der Frau an sich irgendwie trashen oder schlecht machen. So. Wenn man Bock hat, Mixtapes zu machen und Scrapbooks, ist das alles cool. Wir wollen niemanden dafür fertig machen. Uns geht es mehr darum, dass uns in der Geschichte ihre Perspektive fehlt und ihre Motivation. Also, dass wir das einfach ein bisschen gleichberechtigter gerne sehen möchten und die Geschichte vielleicht ein bisschen anders aus einer anderen Perspektive wäre halt cool gewesen.
Ja, weil das Problem am Manic Pixie Dream Girl ist, dass, sag ich mal, der Effort sehr unausgeglichen ist. Mhm. Und das, muss ich sagen, hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt. Weil ich mich, also das ist natürlich auch so, ich habe mich irgendwie auch schon öfter als so alternativ und ein bisschen außenseiterisch gesehen. Und trotzdem, ja, war es glaube ich schon so, dass ich vieles so angegangen bin. Dass ich dachte, ich gebe ganz viel, ich verlange ganz wenig, ich bleibe so ein bisschen mysteriös.
Mysteriös, ja, auf jeden Fall.
Und bin sehr gebend und
ja, du tauchst so auf, lässt so einen Impact in dem Leben da und bist auch schon wieder so, ich bin Darkwing Duck. Bist einfach so wieder verschwunden.
Ja,
und schreibst so deine kleinen Poems, aber du bist auf keinen Fall der Main Character.
Nee.
Du bist auf jeden Fall eher so,
das ist so
beobachtend.
Der Eindruck von, das ist so ein bisschen das, was mich auf jeden Fall angesprochen hat an diesen Manic Pixie Dream Girl Charakteren.
Genau. Ja. Wollen wir zum nächsten Trope übergehen?
Auf jeden Fall.
Das ist nämlich ein krasser Gegensatz dazu. Der Trope heißt The Cool Girl. Heutzutage vielleicht auch, da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein, diese Pick-Me-Cool-Girl-Korrelation.
Diesen Trope findet man oft in Actionfilmen.
Ja.
Und in
Romcoms.
Sitcoms.
Genau, Romcoms, Sitcoms, lustige Serien. Das ist so ein bisschen das, wo man das findet. Das Cool Girl macht eigentlich auch so, she's one of the guys. Aber sie ist super hot.
Ja.
Sie isst gern Burger, sie erzählt versaute Witze, aber sie nervt gar nicht. Sie ist einfach viel cooler als die anderen Mädchen. Sie hat auch nichts mit anderen Frauen zu tun, weil die sind alle so hysterisch, die stressen alle immer.
Ja.
Ich hänge viel lieber mit Männern rum, weil die sind einfach nicht so dramatisch wie andere Frauen. Und sie hat auch oft so Interessen wie so Sport, aber sie spielt natürlich selber. Man treibt selber keinen Sport. Also sie guckt den, hat auch ein cooles Jersey über ihrem schlanken Körper. Aber sie ist auf jeden Fall hot dabei. Natürlich.
Ja, also sie ist eine Person, die eigentlich sich mit Football oder Fußball oder Basketball super auskennt. Auch eine komplette Unawareness hat, was das quasi bedeutet. Sie versteht halt nicht oder reflektiert das überhaupt nicht. Warum andere Frauen sie nicht mögen, warum sie nicht so gut mit denen klarkommt und hat das alles nur auf so einem individuellen Level, bricht sie das so runter und möchte auch nicht drüber hinaus schauen.
Nee, genau.
Und wälzt das auch oft auf die anderen Frauen ab, dass sie sagt, die anderen Frauen sind immer so gemein zu mir und hassen mich, obwohl ich überhaupt nichts mache.
Und das Wichtigste, was auch noch so ein bisschen für sie spricht, ist, dass sie halt immer aussieht wie aus dem Ei gepellt, perfekt fertig gemacht, wie sowieso natürlich in solchen Produktionen immer. Aber sie braucht natürlich eigentlich keine Zeit. Also sie ist nicht lange im Bad. Sie ist nicht so, dass sie sich irgendwie lange die Haare föhnt, sondern sie sieht einfach so aus. Magic. Mhm. Wie sonst was. So einfach.
Ja.
Also ohne großen Effort einfach perfekt.
Ja. Es ist eigentlich, hat so was, genau, Kumpelhaftes. Ah, was auch voll oft so ist, ist, dass das Cool Girl in der Vergangenheit eine schlechte Erfahrung mit Männern gemacht hat. Das ist entweder ist es der Vater, der sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise erzogen hat, oder es ist ein Ex-Freund, der sie nicht gut behandelt hat. Ja. Oder vielleicht sogar noch ein Freund, den sie gerade hat. Aber und der Protagonist sieht es quasi und sagt, eigentlich könnte ich dich viel besser behandeln.
Genau.
Also sie muss auch irgendwie so ein bisschen gerettet werden in der Hinsicht. Das Cool Girl ist im Gegenteil zu Manic Pixie Dream Girl auch erstmal nicht interessiert. Also die äußert erstmal keinerlei Interesse. Der Gegensatz, der Mann ist quasi hoffnungslos in sie verliebt und zeigt es auch relativ offensichtlich, aber sie checkt das gar nicht.
Sie muss erstmal überzeugt werden. Sie muss überzeugt werden, ist auch wirklich prototypisch für die Beispiele, die wir haben. Fällt euch irgendeins ein? Transformers?
Also,
How I Met Your Mother? Noch was?
New Girl? Big Bang Theory. Penny von Big Bang Theory, ja.
Ja. Ja, ich denke, ihr habt wieder auf jeden Fall mit How I Met Your Mother perfekt natürlich den Punkt getroffen, wo es einfach prototypisch zu sehen ist. Transformers ist dabei. Wir haben hier aber auch noch Mila Kunis und Cameron Diaz in Verrückt nach Mary. Ganz krasses Beispiel auch dafür.
Ja.
Und bei diesen Filmen ist es halt wirklich so, dass wir sozusagen immer diese Situation haben, dass der Protagonist diese mega heiße, perfekte Frau anbetet aus der Ferne und sie hat erstmal kein Interesse, weil sie Männer scheiße findet, weil sie diese schlechte Erfahrung gemacht hat und er als Typ von nebenan slidet rein, ist hartnäckig, persistent, wir denken an Ted, wir denken also aus How I Met Your Mother oder so und will sie dann überzeugen. Das ist sozusagen sein Projekt.
Das Cool Girl ist definitiv ein, also passt oft oder wird oft gepaart mit diesem Prototyp Nice Guy, der eigentlich denkt, also der Nice Guy, mehr Informationen eben zu der Folge, die wir schon gemacht haben, aber kurz, um das nochmal zusammenzufassen, der Nice Guy ist eigentlich ein Mann, der denkt, er sei auch anders als die anderen Männer. Es ärgert sich extrem darüber, dass Frauen immer auf einem bestimmten hegemonialen Männertyp stehen.
Genau.
Es ist so ein bisschen es ist dieses Nerd versus Football-Jock, diese Dynamik. Also, und das Cool Girl ist oft der Love Interest, der irgendwie auch, ja, von beiden irgendwie. Beide sind interessiert, aber der Außenseitermann, der möchte sie eigentlich haben und der kriegt sie auch am Ende.
Das ist auch tatsächlich sowas, was ich auch heute noch so in meinem Freundeskreis bei manchen Männern auch manchmal so höre, dieses ja, aber Frauen stehen halt immer nur auf Arschlöcher und wenn ich halt ihr zeigen dürfte, dass ich viel netter bin, und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Narrativ, was sich super oft findet und was sich auch in diesen Filmen immer abspielt. Mhm. Und ich denke, heutzutage ist vielleicht vielen der Begriff vom Cool Girl auch so ein bisschen abgelöst worden von dem Begriff Pick-Me-Girl, also dieses so, man ist quasi, das ist auch, muss man auch vorsichtig mit sein, weil man will auch niemanden irgendwie beleidigen. Es ist auch irgendwie scheiße, jemandem zu sagen, nur weil er irgendwie Sportfan ist, du bist ein Pick-Me-Girl, darum geht's nicht, sondern es geht halt darum, sich irgendwie über andere Frauen zu stellen und zu sagen, die sind alle scheiße und ich mache mich selber besser, weil ich zum Beispiel weiblich konnotierte Hobbys abwerte. Es gibt viele Sachen in unserer alltäglichen Sprache, wo uns das gar nicht auffällt, zum Beispiel, keine Ahnung, früher waren es die Pferdemädchen oder sowas, das halt so, oder wie über Influencerinnen zum Beispiel manchmal gesprochen wird, dass es einfach so eine Konnotation gibt, um diese weiblich notierten Dinge irgendwie abzuwerten. Und das steckt alles auch in diesen ganzen Zeichnungen dieser Charaktere immer drin, würde ich sagen.
Ja, es ist doof, wenn Frauen sich zu sehr schick machen.
Ja.
Das sieht nicht schön aus. Oder dass, dass sie sagen, ja, früher würde so ein Cool Girl auch sagen, ich hasse Pink oder so. Oder ich habe früher nie mit Barbies gespielt. Also alles, was weiblich konnotiert ist, lehnt sie quasi ab. Und da muss man ja auch sagen, auch hier ist es natürlich so, dass es ein Charakter-Range gibt. Es gibt natürlich Frauen, die sich mehr interessieren für männlich konnotierte ja,
Hobbys, weiß ich, Interessen,
Hobbys, Interessen, ja, die oft dieses Erlebnis haben, ausgeschlossen zu werden und daraus sich vielleicht was entwickelt in Dynamik, wo sie öfter mit männlichen Personen abhängen und dann gibt es so eine Vorlage, in dieses misogyne Narrativ zu steppen.
Genau.
Und das macht quasi so ein bisschen The Cool Girl aus. Aber dadurch, dass wir das halt so oft sehen, ist es halt etwas, was Frauen oft, also es führt halt oft zu Selbsthass.
Genau. Hat es auch bei mir, Stichwort, das bin ich als Cool Girl in meiner ersten Wohnung, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, aber da habe ich zum Beispiel ein Filmplakat von Clockwork Orange, ich weiß nicht, ob ihr Clockwork Orange kennt, war damals mein Lieblings-Feel-Good-Movie. Habe ich natürlich immer gerne geguckt, habe ich nicht aufgehangen, weil Stanley Kubrick vielleicht cool war. Nee, habe ich wirklich super gerne geguckt. Hat mich einfach froh gemacht, alleine mit 18 in meiner ersten Wohnung. Das Ding ist vor allen Dingen, nein, was ich wirklich hatte, ist halt dieses, ich wollte halt immer irgendwie mich, obwohl ich halt super viele gute Freundinnen hatte, dann doch immer so ein bisschen darstellen, als wäre ich eigentlich so one of the guy Girls sozusagen. Und ja, dieser Druck von wegen, du musst irgendwie immer perfekt aussehen, aber darfst es halt nicht zeigen, darfst nicht lange brauchen, darfst dich nicht für Mode interessieren oder so, das hat mich halt innerlich einfach so ein bisschen fertig gemacht. Ne? Es ist einfach so immer dieses Ding gewesen, dass man das irgendwie nicht zeigen durfte, wenn man zum Beispiel sich für Make-up und Mode und so weiter interessiert, weil das einfach nicht cool, als nicht cool galt. So. Und da müssen wir natürlich irgendwie auch immer noch als Gesellschaft irgendwie gegenhalten, finde ich.
Voll, weil es halt, also es ist einfach ein schmaler Grat zwischen kritischer Auseinandersetzung, dass es nicht bedeutet, dass Frauen, Femmes, weibliche Personen auf diese Dinge reduziert werden müssen, auf bestimmte weiblich konnotierte Hobbys und Interessen. Das ist, glaube ich, sowas, was in vielen oder vergangenen feministischen Bewegungen oft so war. Also so ein bisschen auch dieses Motto, dieses Verein Pink Stinks. Also ja, so, du musst nicht so sein. Aber das führt wiederum dazu, zu so einem Shaming von typisch weiblichen Hobbys und Interessen. Und das ist dann wiederum auch uncool.
Genau, und das geht natürlich auch nicht nur für cis-weibliche Personen, sondern eben dann auch für alle anderen Geschlechter, nicht-binäre Personen und so weiter, dass einfach diese Art von Interessen immer noch durch diese Konnotation dann auch abgewertet werden. Und im Prinzip sollen die ja für alle da sein. So, alle Interessen für alle. Please. Das genau, ist so ein bisschen, ja.
Deshalb soll das Cool Girl sich mal, soll ein Cool Girl solidarisch sein. Das
genau,
ist eigentlich das Einzige, was man von dem Cool Girl verlangen sollte, dass sie halt nicht sagt, ich bin nicht so wie die anderen.
Ja, und es wäre halt auch wirklich cool, dann auch zum Beispiel mal einfach schöne Freundschaften on screen zu sehen. Wir haben zum Beispiel bei How I Met Your Mother zwischen Robin und Lily entwickelt sich ja dann eine Freundschaft, aber auch aus diesem komischen Ungleichgewicht heraus, dass Lily am Anfang immer sagt, oh ja, Robin ist so schön und ich bin irgendwie neidisch, ich kann neben der gar nicht existieren und so. Mhm. Ich meine, man kann es ja auch erzählen, aber es ist irgendwie auch einfach boring. Es ist immer wieder dieses Motiv so, die eine ist die coole und die andere muss neidisch sein. So, warum können die nicht einfach mal cool miteinander sein von Anfang an? Ja. Wäre auch schön. Ja. Weil wir eben nicht so viel Freundschaften repräsentiert sehen on screen. Das ändert sich jetzt langsam, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Genau. Und ich glaube auch, dass sich so langsam, also dass Leute langsam checken, dass wenn ein Typ sagt, du bist nicht wie die anderen Frauen, dass das kein Kompliment ist und dass das eigentlich was ist, was, ja, wo man sich von fernhalten sollte und
ist eine Red Flag, wie man
so
schön sagt.
Ist eine Red Flag, ja.
Ich glaube, wir können zum nächsten Trope gehen, oder bin ich zu schnell? Wir haben noch einen für euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr so dabei bleibt.
Kommt ihr noch mit? Seid ihr noch,
wir haben noch,
seid ihr noch dabei?
Viel, wir hauen richtig, die Information raus.
Sehr gut. Es ist so schön. Danke.
Ich weine gleich.
Es ist heiß, ihr...
Aber ihr sitzt auch alle einfach in der Sonne. Ich hoffe, ihr habt alle Lichtschutzfaktor drauf, Freunde.
Ja.
Das ist nämlich sehr wichtig. Ihr seid noch jung, aber die Sonne ist gnadenlos. Lasst es euch gesagt sein. Und okay, zurück, weg von Skincare zu Born Sexy Yesterday, unserem nächsten Trope.
Das ist so ein Trope, der kommt halt vor allen Dingen in Science Fiction vor. Oder auch mittlerweile auch mehr in so Marvel-Filmen oder DC-Comics, also so Superheldinnen-Filmen. Also irgendwas Fantastisches sozusagen.
Genau.
Weil das Ding ist, dass dieser Trope das, was diesen Trope ausmacht, ist, dass dieser Trope kein Mensch ist.
Es ist nicht keine humane, menschliche Frau, sondern es ist entweder eine Art Fabelwesen, eine KI, eine künstliche Intelligenz, ein Roboter, auf jeden Fall ein Wesen.
Ein Alien.
Ein Alien zum Beispiel. Ein Wesen, was aus einer anderen Welt in die unsere kommt. Und da, trotz der besonderen Fähigkeiten, die Born Sexy Yesterday trägt, in sich hat, da natürlich nichts weiß. Also naiv ist wie ein Kind, deswegen auch Born Sexy Yesterday. Aber wir hören es schon im Namen, natürlich ist sie super hot. Das ist das wiederkehrende Ding. In
das ist
Trope.
Ganz wichtig.
Das ist Gesetz.
Sie ist auch auf eine Art und Weise komplett hilflos, weil sie sich eben in der menschlichen Welt nicht auskennt. Aber sie hat auch irgendwelche Superpowers, sind ist entweder extrem stark, meistens kann sie sehr gut kämpfen, oder kann sich, hat ein sehr gutes fotografisches Gedächtnis, kann Informationen extrem schnell aufnehmen oder was weiß ich. Also irgendwas macht sie auch sehr unabhängig, aber gleichzeitig, wenn man sie quasi alleine losschicken würde in die Welt, das würde auch nicht funktionieren, weil sie dann nicht versteht, was eine Ampel macht oder so.
Nicht, weil sie mal ein Sandwich essen soll, weil sie halt wie ein Kind ist auf dieser Welt. Was interessant ist, weil es natürlich den männlichen Protagonisten automatisch zum alleswissenden Experten macht. Also er ist ja auf einmal Expert on a daily life. Also er ist so, ich kann dir zeigen, was eine Ampel macht. Ja. Ich kann dir erklären, wie man ein Sandwich isst. Hallo, so geht das. Hier, beiß einfach mal rein, trau dich. Und dadurch ist natürlich auch ein gewisses Machtgefälle oder zumindest ein Statusunterschied schon mal gesetzt, dass trotz ihrer krassen Hotness und ihrer Fähigkeit vielleicht zu kämpfen oder ihrem besonderen Wissen, ist er natürlich in diesem Alltagswissen ihr überlegen. Und, ganz wichtig, was natürlich auch damit kommt, dass sie kein menschliches Wesen ist oder irgendwie nicht in dieser Welt zu Hause, sie ist noch Jungfrau.
Ja, natürlich hat sie noch nie einen Mann, einen menschlichen Mann,
einen menschlichen Mann
gedatet gesehen und deshalb ist da auch immer so eine gewisse Unschuld auch im sexuellen Sinne. Sie
genau.
Da ist sie auch unerfahren, das heißt, sie ist auf eine Art und Weise bei ihrer ganzen Stärke nicht einschüchternd oder ja, der Mann hat ihr auf jeden Fall was voraus. Und das sieht man auch bei den Männern, mit denen sie gepaart wird. Mhm. Weil das sind oft Männer, die eigentlich, das sind so oft Typen, die haben eigentlich schon aufgegeben, die interessieren sich nicht mehr so für, die sind so Einzelgänger, die interessieren sich nicht mehr so für Frauen.
Das sind Lonesome Riders.
Lonesome Riders, die machen ihr eigenes Ding. Sind auch so ein bisschen grumpy oft und auch oft schnell ein bisschen genervt. Aber diese bezaubernde, naive Art
dieser von Born
Sexy Yesterday bricht sie wieder so ein bisschen auf und dann kriegen sie doch wiederum Lust am Leben und sind auf jeden Fall auch hoffnungslos verliebt.
Hin und weg.
Ja.
Ihr ahnt es schon, euer Einsatz. Fällt euch was ein?
Wonder Woman, fünftes Element, Ex Machina, was habe ich noch gehört?
Blade Runner,
Avatar, 11 of Stranger Things, was war da noch? 11, okay.
Ja, super.
Das klingt alles sehr gut.
Wir haben ein Hauptbeispiel. Ja, ihr seid super. Ratet die alle einfach. Unser Hauptbeispiel ist tatsächlich Lilo aus dem fünften Element. Weil nach ihr wurde dieser Trope auch benannt, glaube ich. Der ist von Jonathan McIntosh. Der macht auch super popkulturelle Analysen auf YouTube. Kann man sich mal angucken. Und sie ist einfach das Paradebeispiel. Gepaart mit Bruce Willis im Film Das fünfte Element. Alice, wie fandst du diesen Film denn?
Ich habe den Film so geliebt. Das war einfach, also okay, vielleicht manche Leute, weil der ist schon echt alt, ne?
Ja,
der ist irgendwie
alt.
Ende 90er, ja. 96, 98.
Ja.
Also vielleicht sind manche von euch da noch gar nicht geboren. Oder, also ich weiß nicht, ob ihr den alle gesehen habt, aber der lief, als wir jung waren, lief der immer
auf ProSieben.
Lief der andauernd.
Und ich
fand den großartig, diesen Film. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn man sich jetzt nochmal überlegt, was passiert da eigentlich? Da kommt ein Wesen auf die Erde. Die Erde ist aber, es ist die Erde in der Zukunft.
Ja.
Es gibt fliegende Autos, es ist so eine Megacity. Alles ist sehr fantastisch und man kann auch zwischen Planeten hin und her reisen.
Ja.
Aber das fünfte Element kommt auf die Erde, weil alle 5000 Jahre passiert immer irgendwie was. Ein Megakomet bedroht die Erde. Es ist eine ganz evil force und dann muss das fünfte Element kommen und das dann irgendwie mit anderen Elementen verbunden werden, damit das unterlassen wird. Aber das fünfte Element kommt halt quasi in so einer Art, also es ist irgendwie wie so ein Reagenzglas und muss erstmal in so ein, von irgendwelchen WissenschaftlerInnen, ja, in so eine Tube.
In so einer Röhre liegt die drin, wo die so reingucken. Und dann stehen so die ganzen weißkittligen Wissenschaftler so darum und sie liegt so nackt in dieser Röhre.
Sie muss erstmal dekodiert werden, genau. Die wird dann erstmal so zusammengesetzt. Erstmal, man sieht, wie diese Maschine die baut. Ja. Und daraus, als die Maschine fertig ist, der Nebel lichtet sich und da liegt auf einmal eben Mila, wie heißt sie nochmal?
Djordjevic.
Mila Djordjevic als nackt da. Und die alle männlichen Wissenschaftler sagen, oh, wow,
sie ist perfekt.
Und weil das natürlich, weil sie natürlich was zum Anziehen braucht, ist es auch, dass die Maschine ihr so ein ganz cooles Bandage-Outfit zur Verfügung stellt und ihr erstmal so geile, einfach nur so ein paar Laschen drüber wirft.
Das ist ein Weltrettungsoutfit, seien wir mal ehrlich.
Ja, also sehr convenient, weil dann sind sie so, oh mein Gott, sie ist ja nackt, sie braucht was zum Anziehen.
Sie braucht einen Verband.
Okay, kein Problem, Outfit ist gesichert. Und dann wacht sie auf und ist natürlich in heller Panik, spricht eine Sprache, die diese Wissenschaftler nicht verstehen und klopft dagegen diese Scheibe, bricht aus, rennt aus diesem Labor, springt aus dem Fenster. Aber weil das halt eine Megacity ist, sie springt halt quasi aus einem Hochhaus. Und fliegt in einen und kracht in das Dach von Bruce Willis, der Taxifahrer ist, der vielleicht 2 Minuten braucht, bis er unsterblich in sie verliebt ist, weil sie ihn auf einer Sprache, die er nicht versteht, an irgendwie begreiflich macht, dass sie Hilfe braucht. Und dann denkt er, du bist ja niedlich und siehst super aus. Natürlich helfe ich dir. Und dann beginnt schon die erste Fluchtaktion. Es gibt, ja, und so setze ich das weiter fort. Das fünfte Element ist eben auf der einen Seite super mächtig und auf der anderen Seite ist sie hilflos. Was auch total oft passiert bei Born Sexy Yesterday, gibt es oft so eine Szene, wo sich die Frau einfach auszieht vor Männern, weil sie nicht versteht, dass sie natürlich attraktiv ist oder dass das nicht sein soll.
Ja.
Und dann muss sie irgendwie geschützt werden vor diesem Behavior. Und alle sind so, oh nein, sie macht sich nackt. Und das hat alles so, also es hat, wenn man das mal sich anguckt, was da drunter liegt, dann ist es, es ist relativ unangenehm, weil eben es hat irgendwie so eine SchülerInnen-Lehrer-Dynamik, die unangenehm ist. Es hat aber auch, und das sieht man auch beim fünften Element, Parallelen zu so einem Trope, der auch so eine koloniale Fantasie auch widerspiegelt. Ein guter Avatar wurde genannt, das ist quasi so auch so eine gute Schnittstelle. Also diese Art von, da ist also so ein bisschen so ein Pocahontas-Vibe, da ist eine Frau aus einer anderen Welt, sie spricht eine andere Sprache und sie kann uns nicht verstehen und wir müssen, und ich zeige ihr jetzt die neue Welt sozusagen. Also das ist oft, das sieht man oft in so, sag ich mal, Colonizer-Romanzen. Mhm. Es ist leider ein Genre, aber das gibt es. Aber da sieht man, es ist quasi das Gleiche, nur auf so einer Fantasy-Welt transportiert. Also auch da diese Machtdynamiken, die ja immer nicht so schön sind.
Ja, und du hast jetzt 2 Sachen angesprochen. Einmal diese Lehrer-Schülerinnen-Dynamik, einmal diese Fetischisierung, Exotisierung. Und das sind ja auch einfach Dynamiken, die sich immer wieder leider so in so Porno-Genres wiederfinden. Also einfach was sich immer wieder durch diese unterschiedlichen Machtdynamiken in so allen möglichen Bereichen wiederfindet. Und es hat halt einfach natürlich auch was Ekliges. Wenn man sich auch nochmal zurück zum fünften Element bewegt und sich überlegt, so dass einfach Bruce Willis und Lilo, das fünfte Element, die haben dann am Ende Sex in dieser Röhre. Ja. Die ja, sind einfach da, wo sie entstanden ist. Das ist einfach weird. Das ist
auch
weird.
Interessant, ja stimmt, weil sie werden so als Regeneration, werden die da wieder reingeschickt. Ne?
Das und dann macht mich fertig. Ich meine, der Film sieht geil aus, aber das ist doch ekelhaft.
Ja, ist irgendwie inappropriate, würde man sagen.
Es gibt auch in diesem Film, Fun Fact, einfach keine Frauenrolle, außer ihr. Dann gibt es eine Opernsängerin, die sofort erschossen wird. Die ist aber so ein Alien, die wird dann erschossen. Und dann gibt es so Bruce Willis Mutter, die so, aber man sieht sie nicht, die redet nur so aus dem Telefon so. Weil Frauen einfach nervig. Ja. Man kennt's.
Also auch Born Sex Yesterday ist natürlich anders als die anderen, weil sie halt einfach kein, also genau, weil
sie ist kein Mensch.
Es gibt keine vergleichbare Sache und wir haben hier noch mehr Beispiele, auch Wonder Woman habt ihr genannt, Blade Runner habt ihr genannt, das sind natürlich auch da spiegelt sich das auch wieder und bei Wonder Woman ist es ja besonders interessant, weil Wonder Woman ist ja die Protagonistin, dieser Film wurde natürlich promoted als, das ist der erste Film, wo es eine weibliche Superheldin gibt, die die Hauptrolle spielt und als empowernder Film. Mhm. Aber Wonder Woman hat eben auch ja, teilweise eben diese Born Sexy Yesterday Charakterzüge. Sie kommt aus einer anderen Welt. Sie geht dann irgendwie aus dieser Welt der Amazonen, kann super kämpfen, wird schon als kleines Mädchen ausgebildet. Geht dann quasi in die menschliche Welt und verliebt sich halt auch in den ersten Typen, der ihren Weg läuft. Und hat auch diese Szene, wo sie sich auszieht und alle sind so in heller Aufruhr. Und was dann auch passiert ist, genau, und sie ist eben super stark, dann ist sie aber natürlich auch, hatte trotzdem noch nie Sex mit einem Mann. Und dann bleibt sie auch, das sieht man nämlich auch in der Fortsetzung von Wonder Woman, okay, verliebt sie sich auch nie wieder in irgendeinen anderen Typen. Also das ist dann ihre eine Begegnung und dann bleibt sie auch komplett drauf kleben.
First cut is the deepest, hat schon Jimmy O'Connor gesagt.
Also das finde ich nämlich auch spannend. Vor allen Dingen, weil Wonder Woman nicht altert und nicht stirbt, weil ich glaube, Wonder Woman, der erste Wonder Woman Film spielt, glaube ich, so in den 40ern und der andere in den 80ern. Und Wonder Woman hat halt 40 Jahre gelebt, sieht immer noch so aus wie da und...
Ich nicke wissend, weil ich habe keinen der beiden Filme gesehen. Ich tue gerade so.
Ich habe die im Flugzeug gesehen.
Ja, das sind so Filme, so die Fortsetzung von Wonder Woman, die guckt man so im Flugzeug. Wo soll man den sonst gesehen haben? Ja. Frage ich mich. Aber also ja, ich finde es ein bisschen schade, weil ich hatte echt, habe halt nur Gutes über diesen, oder viel Gutes, nicht nur Gutes, aber viel Gutes über diesen Film gehört. Ist halt schade, dass selbst da irgendwie auf diese Szenen, wie dieses zum Beispiel sich so bei Accident nackt ausziehen, ah hoppla, ich wusste gar nicht, dass ich super aussehe und alle mich angucken, dass da nicht so drauf verzichtet werden kann in so einem Film. Verstehe ich nicht so richtig. Es ist halt irgendwie lazy writing.
Ja, weil es halt irgendwie, also es ist halt auch so ein interessantes Empowerment. Mhm. Also das, was diese Vorstellung, was das Empowernde an diesen Charakteren, an diesen Born Sexy Yesterday Charakteren sein soll, ist, dass sie ja patriarchale Strukturen nicht kennen und deshalb ignorieren und sich deshalb auch nicht einschüchtern lassen von diesen Strukturen. Stimmt, oder dass sie einfach, dass sie da einfach dadurch, dass sie gar nicht wissen, was ihre Stellung in der Gesellschaft ist, dass sie da einfach drüber hinwegsehen. Und so ist es ja auch bei Wonder Woman, die nur unter Frauen aufgewachsen ist und deshalb ist sie irgendwie nicht eingeschüchtert. Aber das wiederum, also das ist das, was Traumfrauencharaktere oft haben, wird quasi das strukturelle Problem wird quasi so vermittelt, als ob man es individuell auch einfach lösen kann. Also dass man, die Botschaft ist, ja, ist doch einfach, scheiß doch einfach drauf.
Sei doch einfach stark.
Sei doch einfach stark.
Sei doch einfach stark und schlau und mach's alleine und dann wirst du schon weit kommen. Ja. Das ist strukturelle Probleme, die man individuell nicht lösen kann. Das ist ein gutes Ding, was so generell auf unsere Zeit anzuwenden ist, wenn ich das mal kurz so sagen
Und natürlich darf. Ist Sci-Fi ist natürlich auch dafür da, dass da irgendwelche Utopien aufgemacht werden. Unbedingt. Und irgendwelche Fantasies. Ich finde diese Welt der Kämpferin auch eine tolle, also es ist eine tolle Idee und es ist auch schön anzusehen, dass man irgendwie merkt, oh, das sind Frauen, die sind nur unter sich und kämpfen die ganze Zeit und da kommen gar keine Männer vor. Dieser Teil von Wonder Woman finde ich irgendwie cool. Mhm. Aber dann wird es halt, gerade was die Liebesbeziehung angeht, finde ich relativ enttäuschend, muss man. Finde ich, ist meine Meinung.
Ist nur meine Meinung. Meinung, darf man noch sagen. Wir haben, bevor wir gleich irgendwann zum Ende kommen, noch so ein bisschen Beispiele gesammelt für die Frage, ist es jetzt, also es gibt eben Filme, wo man diskutieren kann, ist es der Trope oder ist es eine Art von kritischer Auseinandersetzung? Du hast gerade über Sci-Fi gesprochen. Ich finde das auch interessant zu sagen, so, es gibt ja alle möglichen Ideen, die man umsetzen kann filmisch und wo man sagen kann, wir machen eine neue Welt auf und da kann man ja auch wirklich originell sein. Und dann gibt es eben Filme, die sich diesen Themen Beziehungen, Liebesbeziehungen auf unterschiedliche Art und Weise annähern. Wir haben noch zwei Beispiele, die wir einmal kurz anreißen wollten und das sind zum Beispiel Ex Machina und Her.
Genau, da sind wir, einer hat ja auch gerade schon gesagt, Ex Machina als Born Sexy Yesterday und da sind, glaube ich, eher Filme, die diesen Trope nehmen und da was anderes draus machen.
Genau. Es ist irgendwie was Subversives, was nicht heißt, dass ich nicht bei Ex Machina auch Sachen zu kritisieren habe. Ja. Dieser ganze Voyeurismus und diese nackten Roboterfrauen, die natürlich auch wieder so total aus so einem sexualisierten Blick heraus inszeniert sind, die sich aber, ich sage jetzt nicht zu viel, aber auch auflehnen. Natürlich ist das das Motiv des Films, so kann man diskutieren. Mir gefällt aber zum Beispiel die Auseinandersetzung bei Her, auch wenn man die Filme jetzt nicht direkt gleichsetzen oder nur eins zu eins vergleichen kann, gefällt mir zum Beispiel besser, weil ich einfach das eine schöne Idee finde, so zu gucken, wo kommt denn der Mensch in der Liebe mit einer künstlichen Intelligenz an seine Grenzen? Wo reicht vielleicht der Mensch nicht mehr aus? Das ist eigentlich eine schöne Idee, finde ich.
Richtig, weil eben die Frage, die sich gestellt wird in diesen beiden Filmen, die total nachvollziehbar ist, wenn man die Charaktere schreibt und auch die weiblichen Charaktere ernst nimmt, ist, was ist für die weiblichen Charaktere denn mit drin?
Ja.
Mit, wenn sie so übernatürlich sind und wenn sie, sobald sie sich irgendwie auskennen auf der Erde, warum sollten sie dann noch mit diesen,
ja,
was
mit
haben
ersten,
die Typen dann noch zu bieten? Und das ist halt auch eine Frage, die sich in diesem Film widerspiegelt.
Genau, und das fanden wir auch generell, um nochmal ein bisschen auf die anderen Tropes zurückzukommen als subversive Auseinandersetzung. Hier ist eben 500 Days of Summer als Beispiel genannt worden und das ist eigentlich ein super spannendes Beispiel, wo der Manic Pixie...
Genau, bei Manic Pixie.
Genau, wir gehen wieder zurück auf die ersten zwei, gucken uns nochmal kurz an, wo es da eben subversive kritische Auseinandersetzungen gibt, wo es ein bisschen was anderes ist, weil 500 Days of Summer, die Rolle von Zooey Deschanel, passt eben nicht zu 100% auf Manic Pixie Dream Girl. Warum tut sie das nicht? Weil sie ein ganz klares Motiv hat. Sie macht von Anfang an ganz klar, was sie möchte, nämlich keine feste Beziehung. Und natürlich ist der Film erzählt aus der Perspektive von Joseph Gordon-Levitts Charakter, der natürlich auch irgendwo, das kann man natürlich auch irgendwie sehen, wie man möchte, er sagt, Summer ist sozusagen das Arschloch. Man hat den Film früher geguckt und gedacht, sie ist die Böse. Aber wenn man den Film mit ein bisschen Abstand nochmal guckt, merkt man so, ist sie die Böse? Sie hat eigentlich relativ klar gemacht von Anfang an, was sie will. Und wir kriegen einen Einblick da rein, was Summer für eine Person ist. Also sie bleibt nicht reine Projektionsfläche.
Naja, sie bleibt schon reine Projektionsfläche, weil man halt nicht nachvollziehen kann, was sie so bewegt. Aber das ist halt, weil es eben dieser sehr subjektive Blick ist. Und weil, und deshalb bleibt es ja auch so, bleibt sie ja diese große Enttäuschung. Also es ist der Versuch des Hauptcharakters, sie zu Manic Pixie Dream Girl zu machen.
Ja,
und
genau,
dass sie die ganze, dass durch diese Liebesbeziehung seine ganzen Probleme gelöst werden sollen.
Ja.
Aber sie lässt sich ja nicht drauf ein. Sie ist nicht die Person, die dann irgendwie ihn da raushebt aus seiner Lebenskrise, weil er arbeitet in einem Job, den er eigentlich nicht machen will. Und sie ist eben nicht da und setzt sich neben ihn und sagt, komm, ich helfe dir jetzt da raus, ich mache dir einen zweiwöchigen Grieving-Kurs und ein Mixtape.
Halbe Masterarbeit.
Sondern macht eigentlich Schluss und sucht sich jemand anderen und heiratet dann jemand anderen und er kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum.
Genau, natürlich, so gesehen, wie der Film erzählt wird, ist sie natürlich, projiziert er etwas auf sie. Aber ich meinte, wenn man den Film jetzt heute schaut, denkt man so, ja, es ist halt ihr gutes Recht. Sie hat halt ihre eigene Agenda. Sie macht es halt so, wie sie möchte.
Ja.
Das ist halt der Unterschied dazu.
Und sie ist auch fehlbar. Also
ja,
sie macht
absolut
auch Dinge, die man diskutieren kann. Aber das ist irgendwie eigentlich ganz gut, weil es bedeutet ja auch nicht, also eben, ich finde, es ist, sie ist menschlich eigentlich in ihren Handlungen und Ja, deshalb ist 500 Days of Summer auf jeden Fall Storytelling-mäßig ganz gut gemacht, weil man es einfach unterschiedlich interpretieren kann.
Genau, und es macht klar, aus wessen Perspektive es erzählt. Ich war auf jeden Fall am Anfang zu jung, um diesen Film so ein bisschen zu verstehen. Was nicht heißt, dass der alles perfekt macht, aber dieser Trope trifft auf jeden Fall nicht zu 100% zu. Und ähnlich ist es zum Beispiel bei dem Film, wie heißt der nochmal?
Vergiss mein nicht oder Eternal Sunshine of a Spotless Mind von Charlie Kaufman.
Deutsche Synchrontitel, kann ich ein Lied von singen, sind auf jeden Fall immer sehr gut gewählt. Vergiss mein nicht heißt der Film mit Kate Winslet und Jim Carrey. Und da ist es auch so, dadurch, dass sie so ein cutes erstes Treffen haben, wo sie ihn anquatscht, ich glaube im Zug oder im Bus, und sie sich dann kennenlernen und sie hat halt eben bunt gefärbte Haare. Dadurch wird sie oft so in diese Manic Pixie Dream Girl Schublade geworfen. Sie ist es aber nicht.
Sie ist es nicht, weil, also für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, es geht da auch darum, dass sie sich eigentlich schon mal begegnet sind und das nicht wissen. Also es gibt schon eine Motivation für Kate Winslet, Jim Carrey so anzusprechen, auch so offensiv anzusprechen. Und vor allen Dingen ist sie auch, sagt sie es quasi selber, dass sie sagt, sie wird so oft als Projektionsfläche benutzt und hat eigentlich keinen Bock da drauf. Also es gibt eine Aussage in dem Film, wo sie sagt, too many guys think that I'm a concept or that I complete them, but I'm just a fucked up girl who's looking for her own peace of mind. Don't assign me yours. Also ich habe, also bitte lass es eigentlich. Also es ist eigentlich, wehrt sie sich genau gegen das, was der Anspruch ist von einem Manic Pixie Dream Girl. Und auch da ist es ja auch so ein bisschen so eine Tragik, Romantik, weil man auch nicht bis zum Ende nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, dass die beiden zusammenkommen oder nicht.
Und auch keine so gute Idee ist es bei diesen beiden Filmen. Cool Girl Gone Bad ist auf jeden Fall ein neues Genre, was wir sehen. Zum Beispiel in den Filmen Gone Girl sowieso. Daher kommt eigentlich dieser Name Cool Girl, denn in dem Buch Gone Girl von Gillian Flynn gibt es den sogenannten Cool Girl Monolog, wo sie die Hauptfigur selber sagt, wie sie verzweifelt an den Ansprüchen des perfekten Cool Girls, das nie nerven darf und immer perfekt sein muss. Und sie bricht in diesem Thriller, dieser blutigen Geschichte sozusagen auf zu einem Rachefeldzug. Und so haben wir ein neues Motiv von Frauen, die in dieser Beziehung nicht glücklich werden und diese sozusagen auf eine brutale Art und Weise aufbrechen. Und wir haben, wenn wir diese kleine Stellschraube im Narrativ umdrehen, dann haben wir auf einmal einen Thriller oder einen Horrorfilm wie Midsommar zum Beispiel.
Ja, ich finde das total, ich liebe diese Idee, das umzudrehen oder zu sagen, was macht diese Cool-Girl-Ansprüche, was machen die eigentlich mit uns, was sind das? Also es ist natürlich ein emotional getriebener Film, aber auch Midsommar hat genau diese Rache-Geschichte, so eine, weshalb man auch bei Midsommar, obwohl die Frauen da quasi eigentlich auf jeden Fall die in Anführungsstrichen Bösen sind,
ja,
hat es irgendwie trotzdem was, dass man sie trotzdem irgendwie feiert auf eine Art und Weise oder eine Interpretation zumindest zulässt, dass man das irgendwie nachvollziehen kann, dass das was Katharsisches hat sozusagen.
Es ist letztendlich hat ja der Regisseur von Midsommar auch gesagt, es ist ein Break-up-Movie. Natürlich sind es brutale Metaphern, aber es ist letztendlich ein Film über eine Trennung. Und ich finde auch so interessant, deswegen haben wir die beiden Beispiele auch zusammengepaart. Der männliche Protagonist aus Midsommar und Ben Affleck in Gone Girl sind ein und dieselbe Person. Die sind so gleich. Ja. Die haben beide auch immer so ein graues T-Shirt an und stehen so schlaff in der Gegend rum und können sich irgendwie nicht verhalten, sind irgendwie zu feige, um sich zu trennen, aber unglücklich in ihrer Beziehung. Und daran trifft es natürlich in dieser brutalen Rache-Fantasie, die natürlich dystopisch ist, ganz klar, daran entbricht sozusagen dieser Konflikt.
Das liebe ich nämlich auch. Also der Blick zurück auf die männlichen Charaktere, die halt eigentlich so passiv sind und also so. Und die Frauen mühen sich quasi so ab und der Mann macht einfach, der sitzt da, also kann irgendwie nichts.
Ja, aber ist auch in dem Sinne zu passiv.
Und sucht sich dann irgendwie jemand anderen. Das ist halt irgendwie, das finde ich sehr gut beobachtet. Ich glaube, das ist halt auch eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele Frauen auch irgendwie nachvollziehen können. Oder,
das ist eben dieses Gedankenspiel mal weitergespielt, ne? Ja. Auf eine krasse dystopische Art und Weise. Und das interessiert mich auf jeden Fall als Storytelling mehr als diese platt ausgelutschten Tropes, die wir so ein bisschen zum Anfang hatten. So einfach kann man es sagen. Wir haben halt Bock auf neue Ideen, neues Storytelling, Charaktere jeglicher Geschlechter einfach mal anders betrachtet, anders erzählt, Leute, die die Geschichten anders erzählen. Da haben wir Bock drauf.
Ja, es ist auf jeden Fall notwendig, weil es gibt ja so viel mehr Formen von Liebesbeziehungen, von Leuten, die man toll findet, wie diese Beziehungen zueinander finden, welche Personen gut füreinander sind. Ich möchte auch gar nicht mehr man muss auch nicht unbedingt perfekt sein, sondern ich finde das ja auch gut, wenn quasi Traumfrauen, Traummänner, Traumpersonen Flaws haben.
Ja, unbedingt.
Aber das fände ich schön, wenn man das öfter sieht. Ich finde auch Horrorfilme oder Thriller als Aufarbeitung, als Reflexion für diese Tropes, die uns quasi so bestimmte Bilder eingebläut haben, auch eine schöne Idee.
Also, finde ich eine nette Idee. Hat doch auch Robert Pattinson über Twilight gesagt, wenn man meinen Charakter Edward, ne, in einen anderen Film packen würde, in einem anderen Genre, wäre er halt einfach so der Serienmörder. Also man muss einfach nur das Genre verändern und dann hat man das quasi schon in dieser übertriebenen Verhaltensweise.
Ja, das heißt, was wir euch mitgeben wollen, enjoy your romantic movies, auf jeden Fall. Manchmal will man einfach nur sich berieseln lassen, aber nehmt es vielleicht nicht so ernst, guckt euch das nochmal an und zerbrecht nicht an irgendwelchen
Erwartungen,
cis-hetero-männlich geprägten Vorstellungen über das, was ihr sein sollt oder was liebenswert ist.
Genau, besprecht es miteinander, teilt es und danke euch fürs Zuhören. Viel Spaß noch mit dem Festival. Es war uns ein Fest.
Vielen Dank. Ihr seid vielen ein ganz Dank. Tolles Publikum.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Feuer und Brot.
Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke.
Der Schnitt kommt von Christian Eichler.
Und die Intro-Musik von Chris Sommer.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media.
Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App.
Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald.
Tschüss.